Lukas Kapitel 12.
Ich weiß nicht, wenn das aufgefallen ist. Das sind drei Geschichten, die eigentlich überhaupt nicht zueinander passen. Das erste, Menschen, die auf ihren Herrn warten. Und niemand weiß, wann er kommt. Direkt darauf, der Herr, der nicht weiß, wann der Dieb kommt. Ist er nur der Herr oder ist er der Dieb? Und dann fragt Petrus, was das bedeutet, und dann erzählt er die nächste Geschichte. Und dann verwaltet er. Ganz was anderes. Bei ganz unterschiedlichen Geschichten nicht zu verpassen. Was bedeutet das? Ist das niemand abgefallen?
Egal, du sei wachsam.
Das sind drei verschiedene Ebenen, in denen wachsam sein soll.
Es ist die Art, wie Jesus redet, bis heute, auch zu uns. Das ist nicht unbedingt etwas, was man mit dem Verstand gut fassen kann. Was bleibt denn hängen von diesen drei Geschichten? Also auch wenn wir als seine Jünger ihn fragen, was denn gemeint ist, kann es passieren, wir kriegen eine ganz andere Antwort. Die füttert unsere Neugier oder unser Verständnis nicht. Ich bin sicher, bis heute sind Menschen davon irritiert. Ich habe Jahre gebraucht, um zu akzeptieren, nicht zu begreifen, um zu akzeptieren, dass Gott auf eine andere Weise zu mir redet, als ich das immer hören wollte. Und zwar nicht unbedingt vom Inhalt, sondern von der Methode her. Ich wollte immer Erklärung, das habe ich schon in meiner Kindheit von meinen Eltern gewollt. Wenn ich irgendwas nicht keine Lust hatte oder nicht richtig verstanden hatte, dann habe ich meine Eltern genervt, weil ich das erklärt habe. Gott sei Dank, mein Vater war zumindest derjenige, der darauf nicht eingegangen ist, oder selten eingegangen ist. Das hat mich sehr verärgert, aber es hat mir geholfen, die Art, wie Gott zu uns redet, irgendwann zu akzeptieren, denn das ist das Wichtige, dass wir das akzeptieren, nicht, dass wir es verstehen. Worum geht es hier?
Dass Jesus gerne hätte, dass wir ihn erwarten und er kommt und er wird uns dann sogar bedienen. So sehe ich das hier als Dienst. Also das belohnt er dann.
Na gut, das ist, wenn man die eine Geschichte rauszieht.
Ja, die Anfangsgeschichte.
Als geht er dann in eine andere, wo es richtig um schlimme Strafen geht.
Also vielleicht ist ja hier so ein bisschen mal erklärt, zu welchen verschiedenen Personen er redet, zu Positionen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Position an dem Punkt ist, wo ich denke,
soll
er kommen, wann er will,
betrifft mich ja nicht.
Dann ist es vielleicht dieser Dieb oder dieser Knecht, so, nee, nicht der Dieb, sondern der denkt, soll er sich vorher anmelden, dann weiß ich, wenn sie wann er kommt. Aber wird er nicht. Und darauf soll ich einfach wissen, welche Position muss ich als Zuhörer einnehmen, um zu verstehen, was Jesus hier meint, zu sagen, ich werde kommen.
Richtig, egal wann. Wenn wir das einmal zusammenfassen, versuchen diese drei ganz unterschiedlichen Geschichten, die Lehrer aus den drei unterschiedlichen Geschichten zu ziehen, was findet sich da? Das eine, das habt ihr richtig gesagt, ist wachsam sein. Das ist ein Punkt. Aber es gibt noch mehr Sachen, die da dabei deutlich werden.
Das Richtige immer wieder zu tun, was Gott auch tut, und nicht nachlässig sein.
Das erste ist, Gott ist unberechenbar. Okay. Wirklich. Das bleibt das Gottes unbeugend. Alles, wie Menschen Ideen haben, wie das sein wird, liegt daneben. wird anders sein. Überraschend. Das ist das gemeinsame Moment dieser drei Geschichten. Überraschend. Außer, für wen ist es nicht überraschend? Wem ist das aufgefallen?
Die auf ihn warten. Die ihr tun findet. Was er selber tut, warten ja auch auf ihn. Und wenn er dann kommt, dann sind wir nicht überrascht.
Das ist richtig. Die in ihrem Auftrag sind. Also, das, was ihnen anvertraut ist, ernst nehmen. Und zwar völlig egal, zu welcher Zeit.
Wieso?
Zu welcher Zeit? Völlig egal. Das heißt, also, man kann sich nicht vorbereiten und sagen, naja, ich mache jetzt erst einmal 4 Wochen Urlaub. Und dann, wenn es ernst wird, bin ich wieder bei der Sache. Das meine ich mit Unberechenbar. Wir können nicht bestimmen, wie er handelt. Obwohl dieser Versuch seit Jahrtausenden ist. Das hatten schon die Israeliten in der Wüste. Siehe Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Das war das goldene Kalb. Ja, sie meinten den lebendigen Gott, aber er sollte verfügbar sein. Er sollte nicht so unberechenbar sein. So dessen Stimme vom Berg erschallt und jedes Tier, was auch immer in die Nähe des Berges kommt, stirbt und so. Das konnten sie nicht aussehen. Also versuchen sie das, Jahwe zu verkürzen. Und das haben die Pharisäer gehabt. Sie wussten genau, wie der Messias zu sein hat. Und bis heute ist das so, ein Professor, ja. Ihre Ideen sind ganz klar. Der muss mindestens wie David sein, also Israel zur großen Herrschaft in dieser Welt führen. Und deswegen ist das Handeln Gottes nicht zu verstehen, wenn er anders ist, als wir das wollen. Und ich denke, deswegen gibt es diese drei Geschichten, und das siehst du ganz richtig, diese verschiedenen Arten, in welcher Beziehung man zu Gott steht. Schützen überhaupt nicht vor seinem überraschenden Handeln. Es lässt sich zusammenfassen, so versuche ich das für mich immer zu sein, wachend und dienend zu sein. Das kann man aus der dritten Geschichte am besten ziehen. Wachen und dienen. Und das muss unsere Lebenshaltung oder sein oder bleiben. Und das bedeutet eben auch, dass man sich nicht möglichst nicht an solchen Spekulationen beteiligt. Die Christenheit ist seit Jahrhunderten in immer neuen Spekulationen gefangen, wie das Kommen Jesu sein wird. Wann das sein wird. Es gibt welche, die das genau berechnen. Es gibt welche, die genau Antwort vorschreiben, ja, mit der großen Trübsal haben wir nichts zu tun, weil die Entrückung davor ist und die auch sagen, nee, das stimmt ja nicht, ist dahinter oder dazwischen oder sonst was. Vergessen. Diesen Zirkus zu dem ähnlichen Mittelalter. Sondern wir sollen in dem gefunden werden, was uns antwortet. Und das lässt sich wieder zusammenfassen. Wie? Hat Jesus hier gesagt? Woraus resultiert diese Treue? Das hat auch, haben alle drei Geschichten völlig.
Treue ist man ja, wenn man zu jemandem
hingegeben ist. In der Verwalterschaft, genau, das ist das. Nicht in der Herrschaft. Es gehört uns nichts. Wir sind Verwalter der mancherlei Gnaden Gottes. Und das bedeutet, wir sind ihm gegenüber verantwortlich. Nicht miteinander. Wir sind ihm verantwortlich. Und aus dieser Verantwortung wächst eine Sache, ein sorgfältiger Umgang mit dem, was uns anvertraut ist. Das zu vermehren, das auszuteilen, das zu behüten. Mittlere Geschichte. Ja, das Haus, der Hausherr, hat das Haus vor dem Dieb zu bewachen. Was bedeutet das? Wer ist der Dieb? Das ist ein Mephäus.
Der sich nicht anmeldet, was so kommt und was rausholt.
Der, genau. Der Dieb also kommt zu rauben, also zu morden, zu rauben. Ja. Genau, und zu zerstören. Das ist der Versuch des Teufels, in die Gemeinde einzudringen und dort rauszufressen. Menschen zu zerstören. Das muss unsere Verantwortung ebenfalls sein, dass wir dort wachsam sind, im Blick auf unsere Kinder, Kindeskinder, auf die Menschen, mit denen Gott uns in Verbindung bringt. Ich bin in diesen Tagen neu damit konfrontiert worden, dass wir eine Verantwortung haben, auch Menschen gegenüber, die von bösen Geistern besessen sind. Seit Jahrzehnten gehört das nicht zu unserem Dienst. Aber im Umgang mit Suchtkranken hat man immer wieder damit zu tun. Vor einer der ersten Lehren, die ich zu lernen hatte, dass meine Mentoren gesagt haben, naja, Frank, mindestens 95% aller Suchtkranken sind besessen. Das war für mich eine Dimension, die ich mir nicht vorstellen konnte. Das ist tatsächlich etwas, was ich bestätigt habe. Gezwungen zu konsumieren, gezwungen, ihr Leben oder das Leben anderer zu zerstören. Die Gemeinde hat den Auftrag, Bösgeister auszutreiben. Wir haben zu lernen, wie wir damit umzugehen haben. Ich war viele Jahre direkt in dieser Richtung, da sage ich, egal wer besessen ist, muss man die Bösgeister austreiben. Irgendwann habe ich verstanden oder beobachtet, wenn der Mensch nicht wirklich sein Leben neu füllt mit der Herrschaft Gottes, dann öffnet man auch mit der Austreibung die Tür für noch Schlimmeres. Ich gehöre mit zu meinen Erfahrungen, die ich in diesem Dienst machen musste. Das hat mich vorsichtiger gemacht. Zu warten, bin ich bereit, wenn das Böse aus seinem Leben rausgetrieben ist, es zu füllen mit dem Herrn der Herren und König der Könige. Wenn nicht, ist es besser, er bleibt mit seinen Geistern belastet, ehe das siebenmal schlimmer aus. Aber es gehört dazu. Und es ist nicht normal, dass Gläubige unter solchen Sachen leiden müssen. Angriffen werden kommen. Der Dieb wird versuchen, das Haus zu durchbrechen. Kann man nicht. Man steckt nicht in sein Haus, man steckt nicht in seinen Gedanken. Aber die Gemeinde Gottes sollte an dieser Stelle wachsam sein, dass das nicht passiert unter uns. Oder infolge Gottes. Andere Sachen.
Aber verantwortlich ist man dann nur für die das wollen, die eine Änderung wollen.
Natürlich, aber das muss ausgestreut werden. Das Wort muss ausgestreut werden. Das kann man vorneweg ja auch nicht wissen. Auch das ist eine Erfahrung, die ich im Laufe der Jahrzehnte gemacht habe. Es waren nie die Leute, die ich im Blick hatte, wo ich dachte, das wird was. Es waren immer Überraschungen. Das hatte ich von Samuel gelernt. Gott hat ihn gesandt in das Haus Isais und dort den neuen König zu sein. Dann kommt der älteste Elia. Und dann schon mal und dann. Ich weiß nicht, der tut die Sonne da, glaube ich. Ja? Kann sie, ja. Also, und er sagt, vor Gott ist sein berufen auf. Und er sagt, ne, der Mensch steht vor Augen, das wird zu dieser Zeit, der war es nicht, der nächste nicht. Und dann, die nächsten Mal, die bringen alle Brüder Davids vor ihn. Und ich sag mal, schon beim dritten hat er verstanden, er braucht gar nicht mehr zu gucken, sondern Gott wird ihm das sein. Aber dieses in den Dienst gehen und gleichzeitig auf Gott zu hören, das ist ein Prozess des Lernens. Er hat den Dienst zu sagen, kann nicht wissen, wie andere damit umgehen. Wir werden oft nicht wissen, wie andere reagieren. Hauptsache, der Kontakt zu ihm ist da. Und da nochmals, wer wird unser Verstand nicht gefüttert? Ich kann mich so gut in Petrus hineinversetzen. So war meine Methode jahrelang. Ich meine, Gott, was meinst du denn? Da kommt so eine komische Antwort. Wie kann man es überhaupt verstehen? Ich sage schon mal, die Antwort haben wir vorhin schon gehört. In dem, was Marianne uns mitgeteilt hat. Wie können wir das, was Gott von uns will, überhaupt verstehen, wenn es gegenüber dem Verstand so schwierig ist?
Nur mit Gottes Geist.
Natürlich. Durch seinen Geist. Der uns die Geheimnisse Gottes abschließt, weil er, das ist unser Zwei, weil er die Geheimnisse Gottes kennt. Das ist meine Bitte an euch und meine Ermutigung. Jetzt, in dieser Woche, lest nicht nur die Bibel, das ist schon mal gut. Aber lest sie in der Erwartung, dass Gottes Geist euch aufschließt, was er euch sagen will. Das ist der entscheidende Punkt. Es nützt uns nichts, nur unser Bibelstudium zu suchen. Aber weiter, das ist schon besser als gar nichts. Aber das hilft uns noch nicht wirklich weiter. Es muss sein Geist uns diese Dinge erschließen. Und deswegen, eine Art, und deswegen versuche ich das heute mal so detailliert auszulegen, eine Art, wie wir Gottes Wort wirklich verstehen können, sind die Zusammenhänge. Weil, das sagt ganz die Schrift an anderer Stelle, kein Wort der Schrift sich selbst auslegt. Ja? Hier haben wir drei Geschichten in einem Text. Keine legt sich selbst aus, aber gemeinsam kriegst du solche Offenbarungen Gottes. Das ist eben zum Beispiel Wachen und Dienst. Und deswegen, ich bitte euch, dass ihr euch nicht selber beraubt, weil das eben wirklich spannend ist, so das Wort Gottes zu lesen. Dass wir so fragen und sagen, ja, fütter nicht meinen Verstand, aber lass mich erkennen, was dahinter steht. Was meinst du wirklich? Und das, wie gesagt, das kannst du erkennen an den Gesetzmäßigkeiten. Es gibt drei Gesetzmäßigkeiten, die alle gleich sind in den drei Kurzgeschichten ist eben, der eigentliche Herr, dem Fall Gott, ist nicht berechenbar. Zweitens, er ist ein Belohner. Drittens, er fordert jeden heraus in ganz unterschiedlichen Positionen. Wenn ich sage, er ist ein Belohner, heißt das, unser Handeln hat Konsequenzen für uns selber. Er fordert eben heraus, heißt, Menschen unterschiedlichster Position unter gewissen Diensten betrifft dasselbe, wachsam zu sein, Viertens, wir sind immer Verwalter. Und das heißt, ihm verantwortlich. Und welche Nummer? Fünftens, unser Tun hat eine Wichtigkeit, hat einen Wert für den Chef. Das kannst du auch in allen diesen drei Geschichten ablesen. Ich schätze, es gibt noch mehr Dinge. Würde mich freuen, wenn wir nächste Woche noch hören, wie noch solche Gesetzmäßigkeiten erfallen. Vielleicht ist es aber etwas, was Gott direkt dir sagt. Und das ist das Nächste. Wenn wir mit unserem Verstand an irgendein Reden Gottes heran wollen, dann können wir es schnell wieder weglegen. Ja, ja, nicht meins. Das gilt für den oder das gilt für die. Aber wenn Gott direkt zu uns redet, ändert das unser Leben. Das ist Punkt Nummer 1.
Ach, deswegen ist die dritte Geschichte nicht. Wo geht die denn hier los?
Die dritte Geschichte? Das ist das, was genau, was Petrus fragt. Herr, sieht sie dieses, sagst du dieses Gleichnis? Eigentlich sind es schon zwei Gleichnisse. Im Blick auf uns oder auch auf alle. Und dann wärst du voll und kluge Verwalter. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich denke, es geht nicht öfter so, dass wir erst nach und nach die ganze Tiefe des Wortes Gottes überhaupt erfassen, bis vielleicht mal als letzten Tipp, bis ihr links zurücktretet. Das ist so, wir sind so schnell auf, oder gerade Geschichten, die wir schon mal gehört haben, denken, ach ja, schon ist man drüber weg und hat die eingeordnet. Und sieht diese Details nicht. Ich bin bis heute dankbar dem Dr. Ried, der uns 1988 oder 89 das erste Mal beigebracht hat, die Bibel Kehr erfolgreich zu lesen. Und er hat damals die Geschichte vom verlorenen Sohn, sogar 15, genommen und 15 der erfolgreichen Schritte uns gezeigt. Ich erinnere mich, wir waren ja über 40 hauptamtliche Mitarbeiter, was für ein Humor es da gab. Man kann doch die Bibel nicht so lesen. Ich war auch selber einer, der da überaus skeptisch war. Und da habe ich verstanden, Gott gibt uns so viele Informationen. Statt dass wir das immer zusammenfassen und sagen, ja, das ist eben die Liebe Gottes und auch der Verlorene hat eine Chance zurückzukommen. Ja. Und der eigentlich verlorene Sohn, nämlich der Ältere, über den Achter, kaum jemand. Das ist einfach so mit verschwunden, der Verwunderung für die Liebe des Vaters. Und warum das so ist und so weiter, das kannst du alles in diesem halben Kapitel finden. Und viele solche Dinge. Wie gesagt, ich habe nach meinem therapeutischen Studium einmal die gesamte Bibel durchgelesen, um zu sehen, welche Familienstrukturen uns Gottes Wort zeigt. Von 1. Mose bis Offenbarung. Eine dieser Dinge, die ich da entdeckt habe, ist eben, dass es in der ganzen Bibel nur 4 perfekte Paare gibt. Und 2 sind auf der anderen Seite. Insofern, herzliche Einladung. Lest die Bibel. Lasst euch überraschen. Es ist ein überaus lebendiges, spannendes und wegweisendes Buch und ich wünschte, wir würden Sonntag für Sonntag solche Zeugnisse hören, was Gott jemand aufgeschlossen hat. Auch. Das ist sicherlich die einzige Methode, aber das ist ein wichtiger Punkt, dass wir lernen und miteinander teilen. Denn ich bin genauso sicher, dass Gott nicht einen das nicht gibt. Jeder von euch hat Lehre, Offenbarung, Weisheit und so weiter. Das ist nur eine Geschichte. Ja, kommen wir zu dem zweiten Teil. Das war ja vielleicht kein Vorbild. Zweiten Teil haben wir eben schon auch gehört und miteinander gelesen. Jesaja. Was war das? Moment, guck mal nicht nach. Ja, ich weiß, natürlich. Aber was habt ihr verstanden? Wer weiß überhaupt noch was davon? Nein, das war Teil.
Es wird einen Himmel, es wird eine neue Erde geben.
Richtig.
Wo mindestens 100 Jahre alt wird und der nicht 100 Jahre alt wird, das
steht also als Verfluch. Ja.
Die Schlange wird Staub fressen.
Nicht mehr durch. Vorneweg musste im Staub auf dem Bauch kriechen und danach mussten sie das fressen. Das ist ein Unterschied. Sie wird nicht mehr in die Fersen fressen. Das ist ein großer Unterschied.
Dass sie bauen und auch dann wohnen und anbauen und auch selber noch essen, ohne dass die anderen.
Dass das verdirbt oder geraubt wird. Ja. Was noch? Bleib nochmal bei diesem Alter. Der Knabe wird als 100 Jahre gestorben. Also wer ganz jung stirbt 100 Jahre. Was heißt das?
Neue Gene. Ein
Alter.
Bitte? Es gibt dann ein Alter, Durchschnittsalter.
Nee, das glaube ich nicht, dass das damit gemeint ist, sondern das heißt es wirklich, dass es teilweise bei verschiedenen Übersetzungen schwer verständlich ist. Es heißt wirklich, wer als Knabe stirbt, das Kind, was stirbt, wird 100-jährig sein. Und wer unter 100 ist und stirbt, gilt als verflucht. Also, das ist eine Katastrophe. Was bedeutet das? Gucken wir mal wieder das große Ganze. Dass der neue Himmel, die neue Erde, wieder den Charakter der ersten Schöpfung hat. Also den Menschen dahin zurückkommt, wo der Tod nicht sein wird. Es war nicht geplant, dass der Mensch stirbt. Gott hat ihn ein wenig niedriger gemacht als der Engel. Und in der ersten Zeit bis zu Noah sind die Leute wirklich so alt geworden. Also trotz des Einbruchs der Sünde sind die Menschen so alt geworden, Jahrhunderte alt. Da war es eben auch so. Wenn einer das 100-jährige Stück war noch ein Kind. Guck mal, wann die angefangen haben, Kinder zu kriegen. Da waren die alle geboren.
Ja.
Der zeugte Söhne und Töchter. Glauben das die Menschen?
Kannst ja kaum fassen, weil wir nur in Zeit denken,
bis 70,
weil da geht es ja
halt um 80. Ja, man hofft schon 120 zu werden. Das ist ja wenigstens, da gibt es ein paar ganz ähnliche Leute, die alt werden.
Unsere herzlichen Freunde fragen gerade, was bedeutet neue
Erde,
Himmel,
das
war
nicht
gesagt, aber neue Erde,
was
bedeutet das?
Was heißt das, was das bedeutet? Gott verspricht eine neue Schöpfung. Kannst du das dann übersetzen?
Die Bedeutung ist fast gleich wie Paradies. Oder nicht? Neue Leben, neue Erde ist fast gleich, oder
nicht? Ich denke nicht. Bitte?
Nach dem Tod, wenn jemand tot ist?
Nein, das wird sein. Das ist nicht, das ist noch anders. Das, jetzt ist der Sohn, wenn Gott sagt, er macht einen neuen Himmel, eine neue Erde, heißt das, es wird eine andere Dimension des Seins sein, als wir uns das heute vorstellen können.
Vielleicht kann man die Offenbarung dazu nehmen. Keine Tränen mehr.
Das ist der nächste Punkt, genau.
Geschrei mehr, keine Krankheiten mehr.
Guck mal, wo das steht.
Offenbarung
21. Weiter liegen.
Thank you.
die ersten Verse. Das letzte Buch der Bibel. Wer liest uns das? 7 Verse.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürsten aus der Quelle des Wassers des Lebens geben und sonst. Bis dahin.
Ein Vers, ne?
Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein.
Okay. Es wird hier deutlich, dass das, was Gott schon bei den Propheten oder durch den Propheten Jesaja verkündigt hat, noch einmal präzisiert wird. Und hier heißt es, neue Himmel, neue Erde, die anders sind, mit denen andere Regeln sind. Das Meer wird nicht mehr sein. Wie auch immer.
Das hier nicht. Das gläserne Meer ist ja noch
drin. Ist eine andere Dimension, ja?
Ist das, ich habe das gerade mal in Ezekiel aufgeschlagen. Ist das das in diesem Fluss? Bei den Bienenstellen mit den Heilungen und so. Da ist zwar Salzwasser, aber direkt im Meer wird nicht gezeichnet. Ja.
Wir haben ja. Ich denke, auch hier wird wieder unser Verstand nicht gebraucht. Man kann darüber spekulieren, und es wird auch in der Christenheit auch darüber seit Jahrhunderten spekuliert. Und der eine sagt das, und der andere sagt das, und der eine weiß das ganz genau, und der nächste macht eine Zeittafel, wann was wie genau sein wird. Und ich bin überzeugt, diese Worte Gottes bringen unseren Verstand. Wenn Jesus an anderer Stelle sagt, das, was niemand gesehen oder gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, dann bedeutet das, es überschreitet unsere Fassungsmöglichkeiten, unsere Denkfähigkeiten so weit, dass es klug ist, daran auch nicht Gedanken zu verschwenden. Es wird etwas neu. Es wird etwas anders. Was ist charakteristisch dafür? Auch da müssen wir die Charakteristika suchen. Was kann man zum Beispiel aus Jesaja 65 und Offenbarung 21 finden? Genau, es ist besser als das eine. Das Leid, die Trauer, der Schmerz, die Enttäuschung sind vorbei. Das, was Gott neu macht, ist anders als das, was wir heute kennen. Wer an Jesus glaubt, hat, kommt ja schon in diese Dimension. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Ich habe Evangelium schon von letzten Nacht gehört und da ist berichtet, oder jemand hat berichtet, er hat eine Anzeige gekriegt, war neugierig, weil drauf stand, ich kann es nicht mehr wirklich sagen, so sinngemäß, jemand ist ins Leben gekommen und derjenige hat gedacht, das ist eine Geburtsanzeige. Dann war das schon Trauerzeichen. Jemand ist ins Leben eingetreten.
Okay.
Und war überrascht und bestätigt das. Gesagt, hat es so noch nicht gesehen, dass man auch eine Todesanzeige so erlebt, als ein Hineingehen in das Leben, in dieses Leben ohne Leid, Schmerz, Trauer, Geschweif. Wenn wir mit Jesus leben, wird das unsere Erfahrung hier schon. Ich kann das für mich noch so sagen. In aller Vorsicht. Wenn ich jemand im Herrn sterben sehe, oder ist das für mich eine Freude? Ist das jemand, der geerntet wurde und nicht verderbt wurde? Eine Frucht, die eingesammelt ist in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Kein verloren gegangener Mensch. Ich sage das mal selbst. Wenn meine eigenen Kinder vor mir sterben würden, wäre das noch im kurzen Glück. Zu wissen, sie sind im Ewigen. Sie sind in dieser neuen Dimension schon angekommen. Nicht, dass man sich das wünscht. Nicht, dass das an sich was zu feiern wäre. Aber ich habe das erlebt bei Gläubigen, und das ist nicht ein- oder zweimal geschehen, sondern immer wieder. Dieses Vollendetwerden, dieses Passendgemachtsein, dieses Hineinpassen in die ewige Gegenwart Gottes, das ist zum Feiern. Kann man nicht anders sagen.
Vielleicht kann man auch so sagen, das Leid, was man gerade in sich trägt, weiß man, kann man Jesus abgeben, weil er hat es schon getragen.
Genau.
Das haben die.
Die Kunde. Sünde ist weg.
Ja.
Der Fluch ist weg.
Ja.
Das Verderben ist weg. Die Hoffnungslosigkeit ist weg. Ja. Diese Nutzlosigkeit, das Mühen und es bleibt nichts. Ja. Ist weg. Guck mal, wenn wir Jesus geben, hat unser Leben einen Ewigkeitswert. Nicht nutzlos. Ja, wenn ich sehe, das Buch Prediger, eines meiner Lieblingsbücher am Anfang meines Glaubens, weil es so tief geht, weil dieser Mann bereit war, sich diesen quälenden Fragen des Lebens zu stellen. Und am Ende sagt er, ich habe gesehen, dass alles Mühen des Menschen nutzlos ist. Bei aller Mühe bleibt nichts übrig. Das ist ein Fakt. Wenn ich sehe, wie viel Mühe sich meine liebe Frau gibt, dieses Jahr wieder mit dem ganzen Laub. Irgendwann ist es weg. Wenn im Frühjahr Neues wächst, dann weiß ich schon auch, im Herbst wird wieder ein endloser Berg zu bearbeiten sein. Und dann geht das Ganze wieder los. Und Jahr um Jahr. Was bleibt doch? Nichts. Aber diese Mühe, was immer tut in Worten und Werken, tut es dem Herrn und nicht den Menschen. Wird belohnt, bleibt, hat Ewigkeitsfrucht. Wie armselig sind die Leute, frag ich, die meinen, sie müssen ihr Leben opfern, um ein paar Euro zusammenzusammeln und dann wird es durch Inflation wieder geraubt oder was weiß ich, ein paar Milliarden und werden nicht satt. Können es nicht teilen mit denen, die wirklich Not sind. Das finde ich jammer. Und wir sind hineingenommen heute schon in eine Dimension des Segens, die Ewigkeit werden. Zu sehen, wie Gott im Alltag Dinge in die Hand nimmt, strukturiert zusammenfassen, ist das eine einzige Freude. Das eine dieser Dinge, dass auch hier wieder unser Verstand nicht gefüttert wird. Und es wird unterschiedlich beschrieben. Der Prophet im Alten Bund, der Prophet im Neuen Bund, betonen unterschiedliche Aspekte eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Wie gesagt, eines ist gleich, es wohnt doch Gerechtigkeit, es gibt kein Schmerz, Trauer, Leid oder Negatives mehr.
Aber das ist nämlich alles.
Weil den wichtigsten Text möchte ich jetzt mit euch lesen. Weil wir erst daraus verstehen, was heute für uns gemeint ist. Ich nehme einmal das nur kurz auf Text 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Wer liest uns?
In welchem Vers?
Fangen wir an.
Okay. Diesen 2. Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel war und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben, zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.
Okay, das ist das, was für uns gilt. Wenn wir den Blick auf den neuen Himmel, auf die neue Erde uns fokussieren, dann sind wir im Widerstreit mit Millionen gottlosen Menschen. Unsere Umgebung sagt, was ist das für ein Blödsinn? Jeder kann doch sehen, dass die Kommunisten sagen, Materie ewig ist. Die Evolutionisten sagen, dass sowieso alles bleibt. Und die vielen Esoteriker sagen, ja, wenn man auch gestorben ist, dann wird man mal doch wieder geboren. Es gibt ja irgendwas auf der anderen Seite und dann geht das ganze Rad immer von Neuem los. Gott sagt was anderes. Das Erste, was wir aus diesem Text verstehen, ist, dass wir in den letzten Tagen sind. Denn diese Spötter sind um uns herum. Das Zweite, was wir wissen, ist, dass diese letzten Tage jetzt schon fast 2000 Jahre anhalten. Denn sie waren schon zur Zeit des Petrus da. Diese Spötter gab es immer. Das heißt, die von den heiligen Propheten zuvor gesprochen wurden. Worte, das bezieht sich zum Beispiel noch nicht auf Offenbarung 21. Der 2. Petrusbrief ist vorher geschrieben worden. Das bezieht sich auf diese alttestamentlichen Prophezeiung und bestenfalls noch auf 2. Thessalonicher 2, falls sich die Apostel ausgetauscht haben. Da wird auch auf diese kommen Jesu von Paulus hingewiesen, wie das geschieht und wann das geschieht und was vorneweg passieren muss, dass nämlich der Sohn des Verderbens sich in den Tempel Gottes setzt. Und ich denke, ich habe das schon gesagt, ich bin überzeugt, dass dieser Tempel Gottes nicht ein von Händen gemacht ist, sondern dass das ein Körper ist. Dass der Tempel Gottes unser Körper ist, der Tempel des Heiligen Geistes, und dass das zu einem Antichristen wird, das nämlich menschliches, gelungen, künstliches, zusammengemixt wird, das wird dieser Antichristus sein. Deswegen, seit Jahrhunderten hat man gesagt, mal Napoleon, später Hitler, oder wer alles der Antichrist sei, oder jetzt sagt man Trump, oder ich habe die letzten Tage gelesen, Trump oder Elon Musk, das ist der Antichrist. Unsinn. Es wird jemand sein, dem die ganze Welt nachhängt. Warum? Weil man glaubt, endlich verkörpert zu haben, was der Teufel damals gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Damals war das ja nur eine Behauptung. Aber wenn dann ein Mensch künstlich hergestellt ist, so wie der wirkliche Messias, wahrer Mensch und wirklicher Gott zusammen einer Person sind, dann, und das wird nachgeahmt, dann wird alle Welt in sich wie, da braucht man wirklich, dann kann man alles neu schaffen. Und deswegen wachsam zu sein und deswegen diese Ermahnung des Apostels ernst zu nehmen. Und hier wird was dort Wichtiges gesagt. Wie das so beschrieben haben, ändert sich nichts. Sind, genau wie Jesus das gesagt hat, es wird sein, wie in den Zeiten Noahs. Sie pflanzten und bauten, heirateten und wurden verheiratet, bis das Verderben über sie kam. Und wie in den Zeiten Lots. Und wenn es heißt, dass der neue Himmel und die neue Erde ohne Meer sind, also das Meer wird nicht mehr sein, ist das aus meiner Sicht ein Hinweis auf diesen Text. Weil die alte Welt im Meer untergegangen ist. Und die neue Welt hat nichts mehr mit diesem Untergang, mit diesem Gericht zu tun. Es wird im Gericht kommen, das ist das Feuer. Und die Elemente werden im Brande aufgelöst werden. Das Alte wird wirklich vorbei sein und eine neue Dimension beginnt. Und jetzt lesen wir den letzten Text, ab Vers 8.
Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig, euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein, in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.
Amen. Das ist unsere Grundhaltung. Warten, und zwar nicht ein faules Rumhängen, sondern aktives Warten auf das, was kommt. Es wird anders sein, als wir uns das vorstellen. Es wird besser sein als alles, was wir kennen. Es lohnt sich. Und zwei Dinge nochmal. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig und Frieden gefunden werdet und erachtet die Geduld unseres Herrn als Wille zur Rettung. Es ist also nicht so, dass Gott uns quält oder dass er einfach keine Lust hat, seine Worte zu erfüllen, sondern es gibt ein Ziel, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen nicht in diesem ewigen Verderben landen. Und eine zweite Sache. Vers 17 hier aber, meine Lieben, weil er das im Voraus ist, dann hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Der Irrtum derer, die sagen, hütet euch, dass ihr euch nicht einfach so beiseite stellen. Das sagt, ja, bleibt zurück. Und das, finde ich, macht unseren Text unter unsere Texte, die wir vorneweg hatten, eben auch aus Lukas 12 richtig lebendig. Warum die einen so schwach geworden sind und nicht achten und nicht bereitet sind auf seine Wiederkunft? Weil sie der Lüge glauben. Das bleibt alles von so dran. Und deswegen, was ist mein Aufgabe? Ihre lautere Gesinnung wieder aufzuwecken. Das ist ein apostolischer Dienst. Ja, das machen die Apostel. Ich habe es befleißigt, sagt Paulus, eure lautere Gesinnung, euer klares Denken wach zu halten. So müssen wir uns gegenseitig antworten. Amen.